Heute zu Gast ist der CEO von Mytheresa, Michael Klieger.
Luxusmarken sind immer an Geschäft interessiert, aber was sie am allermeisten schützen, ist der Wert ihrer Marke, die Wahrnehmung ihrer Marke. Die werden nie Produkte auf Kanäle tun, wo sie nicht sicher sind, dass die Qualität der Präsentation, dass die Qualität des Kundenservice dem Luxusstandard entspricht. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf ein ganz besonderes Angebot unseres Partners Vodafone. Und zwar eine digitale Konferenz namens Elevation Digital Days machen sie gemeinsam mit Samsung und findet statt vom 27. bis zum 29. April. An den drei Tagen gibt es jeweils von 13 bis 18 Uhr richtig viel Content und zwar über 50 Stunden von ganz futuristischen Themen, Zukunft der Raumfahrt, also sowas bis zu klassischen Marketing, Digitalbusiness, heute Themen. Wenn ich jetzt gleich die Speaker Liste so ein bisschen ausgewählt, vortrage, dann wird man schon erkennen, echt super Namen, bei einigen vielleicht auch eine gewisse Nähe zu uns, die auch bei uns schon mal aufgetreten sind bei OMR. Also ich fange mal an, Sebastian Truhn, Nico Rosberg, Verena Pauster, Scott Galloway schaltet sich ein, der ehemalige SPD-Chef, Sigmar Gabriel, also ganz, ganz viel wird geboten. Hochwertigstes Streaming, also davon gehe ich jetzt mal aus, kein Ruckeln, ganz entspanntes Konsumieren, effizientes Networking, bin mal gespannt, wie das gelöst wird. Die Vodafone Elevation, alle Infos, natürlich kostenlose Anmeldung und auch Teilnahme, vodafone.de/elevation. Unser Partner House of Yas, Yas, Y-A-S geschrieben. House of Yas ist eine digitale Content-Agentur aus Köln, ein, wie sie selber sagen, ehrlicher Haufen, praxisorientiert, hemdsärmlich unterwegs. Jedenfalls haben die Kollegen jetzt ein neues kostenloses Angebot und zwar ein Gender-Leitfaden für Marketing. Ja, das Thema Gendergerechtigkeit wird halt immer größer. Zuletzt war es ein Spiegelcover. Bei Audi spricht man mittlerweile von AudianerInnen. Wir bei OMR haben auch ein neues Podcast-Format, OMR 50-50. Da geht es auch um das Thema Gender-Gleichgewicht. Und jetzt halt der Leitfaden von House of Yas. Gerade im Marketing kann man, glaube ich, viele Fehler vermeiden. Kann da vielleicht ein paar Akzente setzen und auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube, kann jeder, der kommuniziert, gebrauchen. Der Leitfaden ist aufzufinden unter houseofyas.de/gender-leitfaden. Mytheresa ist eine abgefahrene Geschichte. Die haben angefangen mit einer Modeboutique in München, eine Luxusboutique. Und das ging dann so ein paar Jahre weiter. Und mittlerweile sind sie aber eine börsennotierte Firma am New York Stock Exchange gelistet und sind 2,5 Milliarden Dollar wert. Was ist dazwischen passiert, zwischen diesem Modeladen in München und diesem börsennotierten Konzern mit über 800 Leuten in New York? Das erzählt uns der CEO, der für einen Großteil der Reise selber verantwortlich ist, hat sich gegründet, aber ist da reingekommen. Verrückte Geschichte über Luxus, über Firmengründen, über E-Commerce. All das erzählt uns jetzt der Michael Klieger und in dem Sinne direkt rein in den Podcast. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Heute einen Gast, den ich vor zwei Jahren, kurz vor Corona eigentlich noch persönlich kennenlernen konnte bei einem Google-Event und festgestellt habe, wir haben sogar gemeinsame Bekannte, aber er dreht ein viel größeres Rad. Er ist nämlich vor kurzem an die Börse gegangen mit einem, ja, in Deutschland einer viel zu unbekannten Firma namens Mytheresa. Er ist der CEO von Mytheresa. Herzlich willkommen, Michael Klieger.
Ja, vielen Dank. Grüß dich, Philipp.
Ja, moin. Du erinnerst dich noch damals, Mytheresa, ich hatte das immer schon auf dem Zettel, aber nicht so doll. Ist eigentlich Deutschland gar nicht euer Kernmarkt?
Also Deutschland ist immer noch unser größtes Einzelland, aber als Markt, das ist ja das Spannende oder auch das Herausfordernde an Luxus. Das ist eine globale Branche, eine der wenigen Konsumerbranchen, wo die Produkte global verstanden, in der Zielgruppe auf jeden Fall global beliebt sind. Und deswegen war Mytheresa, als es kleiner war, schon global und hat in die ganze Welt geschippt. Und wir senden heute Pakete in 133 Länder. Europa ist immer noch der größte Markt, aber wir sind in den USA und in Asien präsent. Also es ist wirklich Gucci, Prada, Saint Laurent, kennt man, wenn man sich für Luxus interessiert, in jedem Land der Welt.
Erzähl mal so ein bisschen erstmal die Geschichte vielleicht der Firma, weil es ist ja eine relativ ungewöhnliche Situation. Hervorgegangen ist ja Mytheresa, jetzt wird börsennotiert. mehrere Milliarden wert, aber aus einer Boutique in München, korrekt?
Absolut. Also der Ursprung geht auf eine Luxusboutique. Das ist ein Ehepaar, das Ehepaar Botschens. Der hatte die Theresa Boutique geöffnet in München und waren eine damals auch schon innovativ, weil sie waren eine der ersten, die eben an italienische Luxusmarken nach Deutschland gebracht haben. Das war damals noch gar nicht so üblich in Deutschland. Und das haben die sehr erfolgreich gemacht und haben sozusagen wirklich eine führende Luxusboutique in Deutschland damit aufgebaut, sehr erfolgreich. Und dann haben die in 2006 angefangen, online Orders zu versenden. Und das war damals auch gar nicht jetzt die große strategische Idee, da ein eigenes Geschäft aufzubauen oder geschweige denn da groß jetzt irgendwie von Exit oder sonst was zu träumen, sondern das war wirklich Kunden, die gesagt haben, Mensch, finden wir ganz toll, was ihr macht, aber wir sind so selten in München, kann man nicht auch anders an die Ware kommen? Und dann hat man den myteresa.com Shop gelauncht. Und das war wirklich die klassische Geschichte. Die ersten drei Pakete hinten aus dem Büro, absortiert von irgendwelchen Ständern. Und dann war das eine der Erfolgsgeschichten. Das Online-Geschäft ist immer weiter gewachsen, sehr erfolgreich gewachsen, bis die Firma dann 2014 haben die Botschens das Unternehmen verkauft an Neiman Marcus, ein großer amerikanischer Luxuskonzern. Und das Wachstum ist immer weitergegangen. Also es war wirklich so in dem E-Commerce-Bereich ist das schon eine der Erfolgsgeschichten in Deutschland, aber eben in einer Nische, die nicht jeder kennt, so wie du sagst.
Und wie bist du da reingekommen? Also ich meine, du bist jetzt ja schon auch einige Jahre dabei, aber wie kam der Einstieg?
Ja, ich war vorher eben bei eBay und als die Firma verkauft wurde und Neiman Marcus sozusagen das Geschäft übernommen hat, haben sie natürlich lokales Management gesucht, weil die Botschen hatten das Unternehmen ja geführt, waren draußen. Und ich bin dann im März 2015 zur Firma gekommen als CEO von myteresa, sowohl den Store als auch das Online-Geschäft.
Das heißt, die haben dich jetzt einfach so per Headhunter identifiziert und dann angeworben?
So war das. Also wir haben sozusagen Leute gesucht, die Deutsch sprechen können, konnte ich, die online verstehen, hatten sie jedenfalls das Gefühl und die Spaß und Interesse daran hatten. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin am 15. Dezember 2014 nach Dallas geflogen und dann haben wir die Gespräche gehabt und dann musste ich am 31. Dezember unterschreiben.
Okay.
Und dann fing die Reise an.
Wie groß war die Firma damals im Umsatz?
Ungefähr 100 Millionen.
Und wo seid ihr heute?
Also wir haben das Geschäftsjahr abgeschlossen, unser Geschäftsjahr ist im Juni, wir haben das Geschäftsjahr abgeschlossen letztes Jahr mit 449 Millionen und LTM, also last 12 months, liegen wir jetzt schon über 500.
Also das heißt, du hast das Geschäft jetzt so fast vervierfacht?
Man könnte sagen vervierfacht.
Okay. Nicht schlecht. Also das ist ja schon, also auch eine unternehmerisch super Leistung, also natürlich aber auch wahrscheinlich in eine super Marktphase getroffen, ne?
Ja klar, also ich sag mal, das haben mich natürlich auch Leute gefragt, sag mal, warum gehst du zu einem Unternehmen 100 Millionen groß, sozusagen 140 Mitarbeiter, was ist denn daran so spannend? Und das wirklich Spannende, als ich 2015 zu myteresa gekommen bin, war der Online-Anteil im Luxushandel bei 4%. Und wir kennen ja alle die Geschichten, wo sozusagen man gesagt hat, naja, Bücher gehen, aber Schuhe wird nie online funktionieren. Naja, Schuhe funktionieren, aber Bekleidung wird nie online funktionieren. Und das war eben noch eine Branche, wo wirklich die Diskussion war bei Luxus. Wer soll denn Luxus online kaufen? Das war einfach der Reiz, in ein Segment einzusteigen, nachdem sozusagen die großen Wellen bei Medien und bei den anderen Konsumerbranchen ja schon längst drüber waren. Und wir sind heute oder letztes Jahr war der Luxus-Online-Anteil weltweit so ungefähr bei 10-12%, wenn man der Marktforschung glaubt. Und die Vorhersage ist, was auch nicht weiter überraschend ist, dass der Online-Anteil im Luxusbereich in den nächsten 5 Jahren auf 30% wachsen wird. Und das ist natürlich eine tolle Marktphase, um in ein Unternehmen zu treten, einzutreten. Hat auch seine Herausforderungen, hat auch seine Mühen, aber es ist natürlich einfach toll, wenn immer mehr Konsumenten auch in dem Bereich Luxus online entdecken und man damit eine Firma aufbauen kann. Mhm.
Und sag mal, was sind so eure Top-Marken, also mein Gefühl zu bekommen für den Laden? Was verkauft ihr da so? Sag mal, nimm mal ein paar Marken, so Top-Seller?
Also unsere wichtigsten Marken sind wirklich die großen Luxusmarken, die großen Italiener, die großen Franzosen. Das heißt, Marken wie Gucci, wie Saint Laurent, wie Valentino, wie aber auch Brunello Cucinelli oder Loro Piana, Givenchy. Also es ist wirklich nicht mal Premium, es ist wirklich es Luxus. Unser Durchschnittsbon liegt bei 600 Euro.
Okay. Und gibt's die Boutique noch? Also die Ausgangs...
Die gibt's noch.
Aber ist die einzige oder habt ihr neue aufgemacht?
Wir haben eine kleine Zusatzboutique aufgemacht. Wir sind ja jahrelang ein reiner Womenswear, also nur Luxuswaren für Frauen gewesen und haben im letzten Jahr, im Januar, auch Männerluxus gelauncht online. Und da haben wir gesagt, das sollte man aber auch dann stationär vertreten und haben letztes Jahr im April noch eine kleine Boutique für Luxus-Männermode eröffnet. Mhm. Aber das sind die zwei Läden, die wir haben, beides in München.
Wie akquiriert ihr Menschen, die sozusagen 600 Euro mal eben da lassen? Also wo kommen die her? Die kommen ja nicht aus der Suchmaschine, die kommen ja auch nicht von Instagram oder von Facebook. Sollte man zumindest nicht meinen.
Also all die Kanäle und all die Instrumente müssen wir auch spielen, weil am Ende, wir suchen ja nicht nur Leute, die sich für Luxus interessieren und die auch, ich sag mal, natürlich die finanziellen Mittel haben, um solche Produkte zu kaufen, sondern wir suchen natürlich schon die Leute, die das auch digital machen wollen. Mhm. Und deswegen ist unsere Akquisition im Wesentlichen auf drei Bereiche. Das eine ist klassisches Online-Marketing, auch im Luxusbereich sind Suchmaschinen, ist Google Shopping, sind die Instagrams, die Pinterests oder eben in Asien die Weibos, die WeChats, die Baidus oder in Russland Yandex oder in Amerika halt immer noch auch Bing und Facebook hochrelevant. Mhm. Die Herausforderung ist bei uns natürlich, dass sozusagen flapsig gesprochen ist, es gibt sehr viel mehr Menschen, die sich für Gucci interessieren, die Gucci kaufen.
Ja, genau.
Das heißt, du musst im Targeting extrem gut sein und wir haben in 2017 komplett unsere Attribution Engine und auch unsere Bidding-Plattform komplett umgebaut. Wir sind hier im Unternehmen komplett den Zyklus gegangen von Cost per Clicks, dann Marketing Revenue Ratios und inzwischen sind wir in der Lage, mit unseren Tools wirklich Predicted Customer Lifetime Value zu bidden. Mhm. Und das ist das Entscheidende, weil du hast als sonst enorme Streuverluste. Deswegen sind die digitalen Kanäle auch für uns wichtig. Ein zweiter wichtiger Kanal ist aber auch klassisches PR. Mhm. Also wir machen unheimlich viele Events, wir machen unheimlich viele Kollaborationen mit Luxusmarken, über die man dann liest in Magazinen, natürlich in den Online-Versionen der großen Magazinen, wie Vogue, wie Harper's Bazaar, wie Elle, weil das natürlich schon auch dazu gehört, in den Editorial-Plattformen aufzutauchen als Mytheresa. Mhm. Und der dritte große Kanal für uns, weil das halt eine sehr kleine Nische ist, ist das klassische Kunden werben Kunden. Mhm. Wenn wir Events, Dinners veranstalten, dann laden wir unsere besten Kunden ein, aber sagen auch, bring einen Freund, bring eine Freundin, weil es in der Regel schon so ist, die besten Freunde oder Freundinnen unserer Kunden sind auch potenzielle Kunden für uns. Und mit den drei Kanälen musst du arbeiten. Also wir arbeiten auch, sag ich mal, in der physischen Welt mit Events, mit Styling Suites, wie wir sie nennen. Wir haben Personal Shoppers. Wir arbeiten mit PR, aber wir arbeiten auch mit klassischem Online-Marketing.
Und sag mal, das ganze Thema Influencer und sowas, ist das für euch groß?
Das ist groß, aber das ist wirklich halt spannend, wenn du als globales Unternehmen arbeitest. In Kontinentaleuropa ist das kein großer Kanal. Mhm. In Asien extrem wichtig, das ist ein extrem wichtiger Kanal, die KOLs, die Key Opinion Leaders, das hat dort noch eine ganz andere Bedeutung, wirklich, weil dort Suchmaschinen weniger relevant sind als Social-Plattformen, aber auf den Social-Plattformen sind es wiederum die KOLs, die großen Followers haben. In China arbeitest du dann mit KOLs, die schnell mal 20 Millionen Followers haben, was in Europa nach viel klingt, in China eher normal ist. Und in den USA ist es zwar auch wichtig, aber das ist schon wieder nochmal eine andere Logik. Das sind dann mehr so, was wir so im Westen klassisch unter Influencern verstehen. Aber da muss man immer wirklich aufpassen, dass wir in Europa nicht den Fehler machen, den man sonst immer den anderen vorwirft. Die USA ist kein Land. Die USA ist ein Kontinent. Es gibt Influencers, die sind extrem wichtig, erfolgreich an der Ostküste. Aber es sind wiederum ganz andere an der Westküste oder ganz andere im Süden, in Texas. Es gibt keine USA. Und so wie es auch kein Europa gibt. Und ehrlicherweise auch in China sind gewaltige Unterschiede inzwischen ein Peking, ein Shanghai, ein Guangzhou, ein Shenzhen. Das sind alles Kontinente. Das ist nicht ein Land.
So wie wichtig ist denn China für euch? Also ich meine, du klingst jetzt, als wenn ich da richtig gut auskenne, ist das jetzt schon für euch so der Markt, wo ihr am meisten Potenzial seht zukünftig?
Also wir haben heute etwas über die Hälfte in Europa unseres Umsatzes. Die USA sind über 10% und Asia Pacific sind inzwischen 25%. Und das war eine unserer Kernentscheidungen, als wir in 2015 über das zukünftige Wachstum nachgedacht haben, haben wir gesagt, unser Wachstum liegt nicht in der Verbreiterung unseres Geschäfts. Also wir haben nur etwas über 200 Marken, die wir auf der Plattform haben. Das Markenportfolio haben wir auch gar nicht groß erweitert die letzten Jahre, nur dadurch, dass wir halt Kindermarken dazu genommen haben und Luxusmarken, die besonders stark bei Herren sind. Aber wofür wir uns entschieden haben in 2015, ist, diesen Markt noch stärker global zu verfolgen. Deswegen haben wir in 2015 eine arabische Mytheresa dazu genommen, dann eine chinesische, also Simplified Mandarin, dann eine koreanische Version, weil der Luxus ist überall, aber Luxus ist natürlich dort, wo die großen Volkswirtschaften sind und der größte Zugewinn an Wohlstand in den letzten 20 Jahren hat in Asien auf der Welt stattgefunden. Und das ist nicht nur China, das ist Korea, das ist Indonesien, das ist Malaysia, das ist Thailand. Und deswegen sind das für uns alles große Wachstumsmärkte.
Gibt es eigentlich auch sowas wie eine ganz neue Zielgruppe abseits von den Ländern, was man ja nachvollziehen kann? Da ist jetzt ja viel Wohlstand entstanden, also sind da jetzt neue Märkte. Aber ich habe das Gefühl, oder hat es auch schon häufiger im Podcast erzählt bekommen, dass auch ganz andere Menschen auf einmal Luxus kaufen. Also man sieht ja auch hier in Deutschland laufen dann häufig jetzt ja auch Jugendliche oder sehr junge Leute mit Gucci und Prada rum, die jetzt eigentlich klassisch bislang das Geld dafür gar nicht hatten eigentlich in den letzten, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren wäre es nicht so gewesen.
Also ich weiß nicht, ob sie nicht das Geld hatten, aber es gibt in der Tat eine Verschiebung und was wirklich stattgefunden hat, wenn man jetzt sagt, wie war Luxus vor 15 und 20 Jahren, dann war Luxus natürlich stark geprägt durch Luxus, das zieht man auf Bällen an, Luxus, das zieht man auf großen Hochzeiten an. Und was im Luxussegment in den letzten 10 Jahren sehr stark passiert ist, ist, was bei uns in der Branche heißt, Streetwear Luxury. Sehr stark aus der amerikanischen Popkultur gekommen. Und da sind dann eben die Luxus-Sneakers auf einmal gekommen. Da sind Luxus-Casualwear, Luxus-Tracksuit, sehr stark aus dem amerikanischen Hip-Hop-Bereich, aber aus dem amerikanischen Professional-Sports-Bereich und interessanterweise spiegelbildlich auch aus der koreanischen Pop-Culture. Also der K-Pop hat auch sehr stark zur Verbreiterung der Zielgruppen geführt. Und deswegen haben auch Jugendliche begonnen, es cool zu finden, Luxury-Sneakers zu tragen, Luxury-Accessories zu haben. Und das hat sicherlich zu einer Verjüngung, Verbreiterung des Luxus-Mode-Marktes geführt. Und wir sind jetzt aber ehrlicherweise in der Phase, wo diese Konsumenten, die über Luxury-Streetwear mal an Luxus geraten sind, die jetzt auch den nächsten Schritt gehen und sagen, wäre aber eigentlich auch cool, einen Luxusanzug zu tragen. Mhm. Das ist ja nicht der klassische, ich sag's mal, Senja, der vielleicht früher galt, aber wenn man sich Luxusanzüge anschaut von Marken wie Tom Brown oder Caruso, das sind sehr casual Style, sehr edgy. Und deswegen, du hast vollkommen recht, der Luxusmarkt hat sich auch verändert in den Personengruppen, und in Asien ist der Luxuskunde 10, 15 Jahre jünger als in Europa.
Gibt es noch neue Marken? Also gibt es jetzt immer wieder Stories? Man kennt natürlich die klassischen, hast du es auch schon gesagt, die Italiener und so, die Franzosen, aber tut sich da was, dass du merkst, auf einmal kommen da Marken, wo ihr richtig viel Umsatz mit machen könnt, die man vorher noch gar nicht so kannte?
Gibt's auch, aber im wirklichen Luxusbereich ist es natürlich schon so, dass man nicht über Nacht so Luxusmarke wird. Also zum Luxus gehört natürlich schon so etwas wie, der Engländer sagt immer Heritage, also die großen Luxus, also die französische Luxusmarken. Das ist, was der Franzose sagt, ist ein Maison. Und Maison ist ein geschützter Begriff. Also in Frankreich kann man nicht einfach ein Luxus-Maison werden. Man muss eins sein und man ist eingetragen. Und es kommen auch keine mehr dazu. Also es wird keine neuen Maisons mehr geben. Und deswegen gibt es neue Marken. Vor 4, 5 Jahren ist eine Marke wie Vêtements sehr populär geworden. Momentan ist auch immer noch eine Marke sehr populär wie Off-White. Aber das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Die großen Marken sind dieselben. Die haben auch manchmal Zyklen. In den letzten Jahren war Gucci sehr erfolgreich. Das waren die vor 10 Jahren nicht. Momentan ist auch eine Marke wie Bottega Veneta sehr beliebt, sehr erfolgreich. Also da gibt es Zyklen, aber es ist jetzt eher die Ausnahme, dass es jetzt ganz neue Marken gibt.
Es gibt ja auch wieder so geile Revival-Geschichten. Ich habe vor kurzem verfolgt die Geschichte von Moncler, diesen Jacken vor allen Dingen. Die waren ja mal richtig am Boden, hat es ja jemand aus Italien, glaube ich, gekauft und wieder hochgemanagt, so einen richtigen Luxusmarke, und das scheint jetzt zum Beispiel richtig gut zu funktionieren, ne?
Brutale Erfolgsgeschichte von Remo Ruffini, der die Marke wirklich umgedreht hat, aber sie war schon eine Luxusmarke, aber eine schlafende. Er hat sie jetzt nicht eine komplett neue erschaffen.
Gibt es denn da noch andere Luxusmarken, die da so rumliegen, die man wieder erwecken könnte?
Ich bin ja einfacher Händler und kein Designer. Von daher, ich bin kein Remo war kreativ oder ist kreativ und hat das geschafft. Natürlich gibt es Marken, die eine schillernde Vergangenheit haben und heute nicht mehr so populär und beliebt sind. Aber das ist schon viel Arbeit, weil am Ende des Tages, und das kann man so oder so sehen, Luxus, also ich sag immer, wir verkaufen nichts, was man dringend braucht, aber was man dringend möchte. Und das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber ich finde das eine extrem spannende Branche, weil wir verkaufen ja nicht Mäntel, die warm halten, sondern wir verkaufen Mäntel, die man kauft, weil man sich darin besser fühlt. Das ist ein emotionales Bedürfnis. Man will zeigen, was für einen tollen Geschmack man hat. Man will zeigen, wie jugendlich man ist. Man will zeigen, wie erfolgreich man ist. Das sind emotionale Bedürfnisse. Und für mich persönlich ist das viel schwieriger, weil das ist ja zum Teil irrational, und aber wenn man solche Bedürfnisse befriedigt und in dem Sinne, in unserer Zielgruppe natürlich, es ist Luxus, ja, es ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber es sind emotionale Bedürfnisse für Jugendlichkeit, Schönheit, Erfolg. Aber die kann man auch nicht einfach sozusagen erwecken. Man muss schon tolle Produkte kreieren und ein tolles Marketing machen und auch sozusagen diese Begehrlichkeit wecken.
Aber ist es denn für euch auch ein Thema, also viele Händler kaufen jetzt ja auch Marken selber dazu. Also ist man so ein bisschen, man sieht das ja auch bei LVMH oder so, ne? Die haben da, klar, das ist so ein ganzes Portfolio an Marken, logischerweise, das ist deren Thema, aber auch Händler selber, ne? Die jetzt also eurer Wertschöpfungsstufe quasi stehen, kaufen das zunehmend ja oder addieren das dazu. Ist das für euch irgendwie denkbar?
Also, ich sag mal, in unserer zukünftigen Geschichte ist, als Unternehmen ist vieles denkbar, aber ist nicht, also steht nicht auf der Agenda, weil, wie auch eben geschildert, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und das Schöne für uns ist, das, was wir jetzt machen, das ist ein Markt, der sich verdreifacht. Und ich bin da schon eher so ein bisschen klassisch. Mach die Dinge, die du machst, wirklich, wirklich gut und verzettel dich nicht. Und wir haben momentan einen Net Promoter Score von 85. Das ist einer von unseren Erfolgsfaktoren, dass wir eine extreme Kundenzufriedenheit haben. Aber das heißt auch, man muss wissen, wie, was man macht. Fokus ist schon auch ein Erfolg für uns.
Wie gefährlich ist denn das für dich, dass jetzt Marken selber immer mehr versuchen, direct to consumer zu gehen? Also ich meine, das ist ja, das glaube ich, ein Luxushändler braucht ja die Marken, sonst geht's ja gar nicht. Und ich meine, nicht alle Marken verkaufen an jeden. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jetzt aus der Tradition des Geschäfts heraus die guten Markenbeziehungen schon ganz lange. Aber die versuchen jetzt ja auch immer mehr selber direkt zum Konsumenten durchzukommen.
Also absolut richtig und auch absolut natürlich, weil wie gesagt, der Online-Share in Luxus wird in den nächsten 5 Jahren auf 30% gehen. Das heißt, auch die großen Luxusmarken müssen weg, oder nicht weg, aber müssen ihren stationären Retail-Kanal ergänzen um DTC, Direct-to-Consumer Offers. Und natürlich wird das auch deutlich steigen. Man muss nur das Ganze immer vom Kunden her sehen. Wenn ich weiß, ich möchte eine Gucci Horsebit-Tasche oder eine Marcy von Chloé kaufen, das ist sicherlich ein Kaufprozess, der dich zu der Marke führt, zum Dotcom führt oder der dich vielleicht zu einem Marktplatz führt, wo du einfach sagst, Mensch, ich weiß, ich will die Chloé Marcy, ich will die, keine Ahnung, in hellgrün, die größte Chance, dass ich das finde, dann gehe ich doch direkt zu Chloé.com oder zum Marktplatz. Das ist ein wichtiges Kundensegment. Es wird riesen Umsätze gemacht mit Luxuskunden, die sagen, ich will diese eine Tasche besitzen, ich will diesen einen coolen Sneaker haben. Aber es gibt ein anderes Kundensegment und das bedienen wir. Das sind Kunden, die viel Luxus kaufen, die Wardrobes, Garderoben aufbauen, die aber ihre Customer Journey eher anlassbezogen. Die setzen sich nicht ans Tablet oder ans Smartphone und sagen, ich will diese Tasche kaufen, sondern die sagen, in 2 Wochen habe ich eine Einladung. Ich bräuchte eigentlich ein neues Kleid, was Helles, was Weißes, was Blumiges. Das ist das so. Und dann sagen die wahrscheinlich auch noch, naja, mir gefallen die Kleider von Valentino, aber Dolce & Gabbana hat auch immer tolle Kleider und Saint Laurent sollte ich auch mal angucken. So, und jetzt ist das ein Kunde, weil ein Grund, warum Luxuskunden online gehen, ist natürlich schon Convenience, Zeitersparnis. Das muss man klar sagen. Das ist ein Kunde, der eben sehr geschäftig ist und warum auch immer sagt, die Zeit will ich nicht opfern, in Läden zu gehen. Der will aber auch nicht die Zeit opfern, zu sagen, hey, jetzt werde ich mal die 5 Dotcoms abklappern, die für mich vielleicht interessante Kleider haben. Er wird auch nicht gehen und sagen, jetzt gehe ich mal auf den Marktplatz, wo ich unter 10.000 Kleidern das raussuche, sondern das ist der Kunde, der, wie wir es eben nennen, Multibrand, der will eine Multibrand-Angebot, der will auf einer Plattform verschiedenste Marken haben, aber der will auch eine Kuratierung haben, weil der Kunde sagt, ich interessiere mich für ein Kleid, dann will er nicht Kleider von 150 € bis 2.000 € sehen, sondern in seinem relevanten Markenset. Und das ist unser Kunde. Und das sehen wir auch. Kunden, die bei uns kaufen, die kaufen, wenn sie nicht bei uns kaufen, bei anderen kuratierten Plattformen, bei einem Matches Fashion, bei einem Net-a-Porter. Das ist ein Multi-Brand-Curated Customer. Das ist nicht der Kunde, der Dotcoms abklappert. Das ist nicht der Kunde, der zu Marktplätzen geht. Und deswegen ist die Antwort, wir servicieren einen anderen Kunden, der hat andere Kundenbedürfnisse. Diese Kundenbedürfnisse können wir als kuratierte Plattform am besten erfüllen. Aber es gibt auch andere Kundenbedürfnisse und deswegen wird auch der gesamte Online-Markt dazu führen, dass Marktplätze wachsen werden, dass die Online-Shops der großen Marken wachsen werden und dass die kuratierten Plattformen wachsen werden.
Und sag mal, gibt's oder nenn mal vielleicht ein Produkt oder gibt's sowas, wo du selber, als du es bei euch im Shop gesehen hast, gedacht hast, okay, das ist eigentlich absurd, dass Leute dafür so viel Geld bezahlen?
Gibt's kein einziges Produkt. es gibt Produkte, wo ich sage, das würde ich nicht für mich selber kaufen. Das gibt's viele. Aber das ist Luxus. Das ist anything goes. Niemand schreibt einen heutzutage mehr vor, das musst du tragen, das darfst du nicht tragen. Wir hatten Headphones von Dolce & Gabbana. Wir hatten Rollerblades von Saint Laurent.
Zum Preis von jeweils wahrscheinlich mehrere tausend Euro.
Korrekt, korrekt. Mhm. Und ich kann es gut verstehen, wenn viele Leute sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Menschen oder Kunden das machen wollen. Total fair. Aber das ist für mich auch ein klares Zeichen von Freiheit. Und dann gibt's Menschen, die wollen das. Natürlich muss man immer auch ganz klar sagen, die können das auch. Ja, es ist Luxus, es ist teuer.
Kauft denn jemand bei euch auf Kredit oder macht jemand so ein bisschen so, also siehst du ja beim Checkout, machen die meisten dann sofort irgendwie Direktüberweisung oder PayPal oder gibt es auch welche, die so irgendwie, wahrscheinlich ist irgendwie diese ganzen Kreditservices, Klarna ist für euch kein Thema?
Nein, wir bei uns kauft man mit Kreditkarte, mit PayPal, man kauft in Asien natürlich mit WeChat Pay, mit Alipay. Das sind die Bezahlmethoden bei uns.
Okay, und hast du ein Gefühl dafür, also wer euer Kunde ist, sind das auch wirklich alles Leute, für die das Kleingeld ist, oder sind das auch Leute, die sich wirklich absparen?
Nein, also ich sag mal, natürlich musst du, also wenn du wirklich über kein großes Einkommen verfügst, dann ist das nicht dein Segment. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle, die viel Geld haben, das kaufen und nur Leute, die sehr viel Geld haben. Du musst Spaß und Freude an den Produkten haben. Und natürlich haben wir auch Kunden, die ordentliche Jobs haben, aber die einfach sagen, ich investiere oder ich dediziere da einen überproportionalen Anteil meines Geldes in diesen Bereich. Und das verändert sich auch. Also wir alle kommen wahrscheinlich noch aus einer Zeit, wo jeder ganz überzeugt war, wenn ich erstmal ein ordentliches Einkommen habe, dann kaufe ich mir ein tolles Auto. Ja, dann kaufe ich mir ein Auto für 20 und unbegrenzt nach oben aufwärts. Es gibt viele Kunden, die sagen, ein Auto, ich brauche kein Auto. Wozu brauche ich ein Auto? Aber ich gebe gern Geld aus für Mode. Und das ist halt auch Prioritäten. Wofür gibt man sein schwer erarbeitetes Geld dann aus? Was macht einem Spaß? Was macht einem Freude?
Hinweis auf einen wichtigen Partner von uns, eine sehr erfolgreiche Firma, die vor allen Dingen selber häufig hinter ganz großen, erfolgreichen Websites dahinter steckt und die noch erfolgreicher macht. Was machen die? Die machen vor allen Dingen Webseiten oder Apps oder mobile Seiten schneller. Und das ist ja mit das Wichtigste in der ganzen Customer Experience, dass die Inhalte schnell geladen werden, dass man schnell eine Response bekommt. Und darum kümmert sich Fastly. Fastly, der Name ist Programm sozusagen, so heißt die Firma. Der ganze Trick ist, um es mal ganz, ganz, ganz simpel zu sagen, die speichern Inhalte von Webseiten lokal und damit werden die halt einfach schneller, noch mehr, weniger Millisekunden in euren Browsern dann aufgerufen. Übrigens im selben Zusammenhang schützen sie auch vor verschiedensten Hacking-Attacken. All das liefern die. Ich glaube, es gibt keine große professionell betriebene Webseite, wo nicht ein Service wie Fastly mittlerweile dahinter steckt. Das Ganze nennt man auch Edge Cloud Plattform. Also wahrscheinlich haben das die wenigsten jetzt mal so gehört, aber der Name für diese Kategorie heißt Edge Cloud Plattform oder Web Acceleration. Das ist auch ein Stichwort. Wir haben mittlerweile bei OMR Reviews eine eigene Kategorie eben für Web Acceleration. Da könnt ihr alles nachlesen, was Fastly macht. Es geht auch noch um das Thema Personalisierung, wie gesagt, Performance. Checkt das aus, was sie da machen. Es gibt Top-Reviews und am Ende einfach mal verstehen, was man da vielleicht für Möglichkeiten hat, wenn man das noch nicht nutzen sollte. Also an Fastly denken und bei OMR Reviews nachschauen. Wie differenziert ihr euch denn? Du hast ja gerade schon ein paar andere Firmen genannt, Net-a-Porter, ich glaube, Farfetch ist auch in dem Bereich unterwegs, gibt es den einen anderen. Ja. Wie differenziert man sich da? Also ich meine, am Ende habt ihr dieselben Produkte oder gibt es da von Händlern andere Zuteilungen oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, sich da zu differenzieren?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man von außen schaut, dann sagt man, es ist so relativ vergleichbar. Aber für unsere Kunden sind da schon dramatische Unterschiede erkennbar. Das eine ist, wir sind wirklich allein auf den Luxusbereich fokussiert. Wir haben nur etwas mehr als 200 Marken auf unserer Seite. Ein Net-a-Porter hat über 1000. Ein Farfetch hat über 3500 Marken. Und es gibt nicht 3500 Luxusmarken, sondern die haben sehr viele tolle Marken, aber sind keine Luxusmarken. Das heißt, der Schwerpunkt deren Sortiment ist eher im Premium oder eher sogar im Contemporary-Bereich. Unser Schwerpunkt ist allein im Luxusbereich. Das heißt, wenn man sich nur für Luxusmarken interessiert, dann ist bei uns natürlich die Kuratierung viel besser. Das zweite ist, in den Luxusmarken sind wir dann aber sehr viel stärker. Wir haben das tiefste Angebot, das exklusivste Angebot. Wenn man über Luxussortimente spricht, dann muss man verstehen, die meisten Luxusmarken haben eigentlich zwei Sortimentsbestandteile. Das ist sozusagen die Tiefe unserer Industrie. Da gibt's die Sortimente, die heißen die Pre. Das sind die Sortimente, die sozusagen eher kommerziell sind. Dann gibt's die Main. Das sind alles die Artikel, die Schuhe, die Taschen, die Kleider, die tatsächlich auf den großen Shows der Welt gezeigt werden. Und in dem Bereich sind wir besonders stark. Und wenn man sozusagen von unseren Top-Marken dann schaut und das, was wir von diesen Marken anbieten, auf den anderen Plattformen sucht, dann findet man von unseren Top-Marken nur etwa 35% der Artikel bei Farfetch.
Okay.
Also man kann kuratieren, man kann editieren und wir haben natürlich auch viele durch die enge Zusammenarbeit. Wir haben Produkte von Dolce Gabbana, von Bottega Veneta, von Valentino, von Burberry. Die gibt's grundsätzlich nur bei Mytheresa. Das sind Exklusivprodukte.
Wo ist denn bei euch jetzt aus deiner Sicht mehr Wertschöpfung? Im Einkauf dieser Produkte, in der Kuratierung, in der Beschaffung, in diesen exklusiven Beziehungen oder am Ende doch im Marketing?
Also am Ende kannst du in dem Bereich nicht erfolgreich sein, wenn du nicht in allen Bereichen gut bist. Also sag mal, einen tollen Einkauf brauchst du. Wenn du keinen tollen Einkauf hast, kannst du nicht antreten. Aber wenn dann der Kunde sein Paket einfach 5 Tage zu spät bekommt, wenn dann der Kunde im Checkout beim Payment verzweifelt, weil irgendwie es nie funktioniert, wenn dann der Kunde im Service Center anruft und dort nicht ordentlich behandelt wird. Also wir sind im Grunde genommen ein Kundenunternehmen, was 3 Sachen macht. Wir sind Luxus-Fashion, also wir verstehen, unsere Einkäufer verstehen extrem viel davon. Unsere Marketing-Departments können da ganz tolle Kampagnen kreieren. Wir sind aber auch ein Hardcore-Operations-Unternehmen. Ja, wir betreiben ein eigenes Lager, wir haben ein Customer-Care-Center, wir verpacken alle unsere Produkte. Wir verschippen jeden Tag inzwischen über 6.000 Orders und wir sind natürlich ein High-End-Service-Unternehmen. Wir haben Personal-Shoppers, die sich um unsere besten Kunden kümmern und du musst die 3 Sachen zusammenbringen und du musst die tollen Produkte einkaufen, aber wenn deine Webseite nicht funktioniert, wenn deine App nicht gut ist, also wir bringen da unterschiedlichste Welten auch von Mitarbeitern zusammen. Und das, was die zusammenhält, ist der Erfolg am Kunden.
Wie viel seid ihr aktuell?
Wir sind jetzt in über 800 Mitarbeiter. Okay. Und da zählt natürlich dazu, dass wir unser eigenes Lager hier bei München haben, unser eigenes Customer Care. Wir haben Büros in München, in Mailand, in Barcelona, in London, in New York. Also wir wachsen natürlich dann auch in den lokalen Märkten.
Ist man im Luxussegment in eurer Positionierung geschützt vor Amazon oder auch im Zalando?
Das sollte man nie glauben, dass man vor Wettbewerb geschützt ist. Insbesondere, wenn man jetzt über einen Amazon spricht. Die haben Mittel, sozusagen, also Mittel und Fähigkeiten, die sind schon beeindruckend. Aber wir sind da auch mit gutem Grund sehr, sehr selbstbewusst, weil ein Kernelement, wie ich ja eben dargestellt habe, was wichtig für unsere Kunden ist, ist Service, und zwar High-End-Service, und ist Kuratierung und Editierung. Und das ist nicht unbedingt das, was zumindest heute ein Amazon hauptsächlich macht. Also ich hatte das letztens in einem Artikel gelesen, das kann ich keine Ownership für in Anspruch nehmen, aber er hatte geschrieben, Mytheresa is more about inspiration than just aggregation. Mhm. Und der Teil, den machen wir echt gut. Und der Teil ist auch nicht so leicht replizierbar. Und das hattest du vorhin richtig angesprochen. Du musst die Marken auch haben. Und du musst diese Relationships auch mit den Marken haben. Und Luxusmarken sind immer an Geschäft interessiert. Aber was sie am allermeisten schützen, ist der Wert ihrer Marke, die Wahrnehmung ihrer Marke. Die werden nie Produkte auf Kanäle tun, wo sie nicht sicher sind, dass die Qualität der Präsentation, dass die Qualität des Kundenservice dem Luxusstandard entspricht. Und von daher sind wir nicht geschützt vor Wettbewerb, Zalando, Amazon und viele andere. Das sind hervorragende Unternehmen. Aber ehrlicherweise, wenn ich darüber nachdenke, warum wir in den nächsten 5 Jahren nicht unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen können, dann fallen mir weniger Wettbewerber ein als wir selber. Wir müssen weiter so gut arbeiten, dann gelingt das auch. Und wenn wir in 5 Jahren nicht das geschafft haben, was wir eigentlich wollten, dann müssen wir uns
sehr wahrscheinlich an die eigene Nase fassen. Was glaubst du denn, wo ihr in 5 Jahren sein könnt?
Also wir nehmen uns ganz klar vor und haben das auch klar kommuniziert. Wir streben ein kontinuierliches jährliches Wachstum von um die 25% an. Mhm. Das heißt, rein mathematisch wollen wir uns rasch wieder verdoppeln. Mhm. Wir wollen unser Geschäft in USA und Asien deutlich ausbauen. Das sind die Märkte, wo wir heute schneller wachsen. Wir wollen am Ende die beste und größte Liste, also Datenbank an Kunden haben. Wir haben etwa 14.000 Kunden, unsere Top-Kunden, die sind heute für 30% unseres Umsatzes verantwortlich. Das sind richtig Big Spenders und diese Kunden zu akquirieren, zu behalten, zu entwickeln, das ist unser Ziel. Wenn wir das machen, dann kommt auch der Umsatz und die Profitabilität.
Aber das ist ja vor allem eine CM-Aufgabe, nicht? Ich meine, das klingt ja wirklich nach massivem CM, ne?
Ja, also massives CM, aber nochmal, wir haben heute Service Levels, die 95% aller Orders, die bis 16 Uhr eingehen, werden heute noch verschickt. Das gehört auch dazu. Hm. Also wenn du das nicht hast, der Kunde, der wird von dir begeistert über Marketing, der ist ordentlich angesprochen. Wenn er dann aber, weil sobald unser Kunde den Artikel in den Warenkorb gelegt hat und bezahlt hat, dann geht es nicht mehr um Inspiration, da geht es nur noch um Effizienz. Der will das Produkt on time haben, der will keine E-Mail ans Service Center schreiben müssen, der will nicht an DHL oder UPS oder FedEx verzweifeln. Also das gehört dazu. Also du musst Service Excellence auch haben.
Aber trotzdem klingt es ja so, als wenn ihr jetzt einmal einen Kunden habt, dann bleibt ihr euch treu und dann kann man am Ende über den Newsletter, also CM oder eine Marketingaktion, eine Mailingaktion, immer wieder aktivieren. Das ist ja wahrscheinlich die Magie von euch.
Absolut richtig. Das haben wir auch sozusagen unseren Investoren in der IPO Roadshow klar gezeigt. Wir analysieren natürlich unsere Kundenkohorten und Kundenkohorten 2 Jahre und älter, also Kunden, die bei uns schon über 2 Jahre sind, da haben wir ein Retention close to 100%. Mhm. Und diese Retention wird nicht erreicht durch kontinuierliche finanzielle Incentives, sondern die Kunden kommen immer wieder durch Inspiration, durch unsere Newsletters, durch unsere PRs, durch unsere New Arrivals, durch unseren hohen Service-Standard. Das heißt, es ist wirklich, wir sind wirklich in der Lage, eine hohe Loyalität, die muss auch hart erarbeitet werden, aber eine hohe Loyalität zu haben. Wir haben extrem hohe Recurring Revenue in unseren Kohorten und das erlaubt uns auch, das ist ja auch eher, sage ich mal, vorsichtig eine Ausnahme im E-Commerce. Wir wachsen, aber wir sind auch profitabel.
Mhm. Also klar, ich meine, ihr habt die riesen Customer Lifetime Values, also hohe Warenkörbe und dann auch lange haltbar, besser geht's ja nicht. Und klar, ihr habt vorne die Marketingausgaben, was gibt ihr für neuen Kunden aus? Wahrscheinlich dann schon mehrere 100 Euro für neuen Kunden, oder?
Ja, also die Customer Acquisition Costs sind schon hoch, aber das alleine ist ja keine wichtige Zahl, sondern die Relation zu den Lifetime Value.
Ja, genau.
Und was eben auch sehr wichtig ist, und da bilden wir uns auch ein, dass das überhaupt nicht üblich ist. Es ist uns gelungen, seit 2017 die Customer Acquisition Costs jedes Jahr zu reduzieren.
Okay.
Nicht ganz geringen Wettbewerbsumfeld. Also wir sind halt wirklich immer mehr in der Lage zu erkennen, welcher Visitor, welcher Traffic mehr verspricht als andere. Und deswegen haben wir es geschafft, unsere Customer Acquisition Costs zu reduzieren. Aber es ist eine hohe Ausgabe, hohes Invest. Und das rechnet sich nur, wenn dann auch Lifetime Value entsteht.
Hm. Gab es irgendwelche Sonderkanäle, die ihr besonders getrieben haben? Ich meine, weil so ein Effekt der Customer Acquisition Costs, die runtergehen, kann ja auch damit zu tun haben, dass vielleicht ein neues Netzwerk irgendwo aufpoppt, wo man in der Frühphase des Netzwerks relativ günstig werben kann oder Nutzer gewinnen kann?
Nein, also es ist wirklich harte Detailarbeit. Wir haben, wie gesagt, unsere Attribution- und Bidding-Plattform umgebaut. Wir haben den Weg angetreten, zu versuchen, unser Bidding auf Customer Lifetime umzustellen, Predictive Customer Lifetime.
Und das Bidding heißt dann wirklich auf Banner oder auf wirklich auch Google Bidding, alles?
Alles. Hm. Also wir haben heute Modelle, die uns immer besser vorhersagen, was ist der Lifetime Value für dieses AdWord. Hm.
Und das über alle Kanäle hinweg, also bei Facebook, bei auch im Banner-Bereich überall, Retargeting.
Überall, geht nicht überall so leicht, aber wir arbeiten auf 40 Google-Accounts und natürlich ist die Logik, wie du Kunden akquirierst, in einem WeChat wieder was anderes als auf Weibo oder auf Instagram, wie du Followers convertest oder wie du, also da haben wir echt viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um diese Attribution-Modelle und auch da, das ist halt so ein bisschen das Unikate bei Mytheresa. Wir arbeiten schon in einer Branche, die ist klein und deswegen haben wir vieles dieser Expertise intern. Also unser Online-Marketing-Team ist komplett intern. Mhm. Unser PR-Team ist intern. Customer Care machen wir in-house. Warehousing machen wir in-house, weil das hat natürlich schon andere Gesetzmäßigkeiten. Bei uns reicht eine 30-tägige Cookie-Persistenz nicht, weil die Kaufzyklen viel länger sind. Also wir müssen längere Persistenzen haben. Wir müssen Attributionsmodelle viel länger laufen lassen, um zu verstehen, welcher Kanal hat hier eigentlich am Ende dazu beigetragen, den Kunden zu konvertieren. Und deswegen ist dieses Know-how bei uns im Haus aufgebaut worden und auch die Modelle und die Algorithmen werden bei uns im Haus aufgebaut.
Und Corona war wahrscheinlich für euch immer so ein richtiger Beschleuniger, ne?
Also, ja. Das Corona ist wirklich eine tragische Geschichte und man hat, wie ja alle wissen, für viel Leid in der Welt gesorgt und hat auch dafür gesorgt, dass in vielen Regionen und in manchen immer noch der stationäre Handel geschlossen ist. Und natürlich hat das online geholfen. Andererseits ist es jetzt natürlich auch so, es gibt keine Veranstaltungen, es gibt keine Feste, es gibt keine Konzerte, Opern, Hochzeiten, was auch immer. Da ist natürlich jetzt auch die Nachfrage nach Kleidern, nach hochhackigen Schuhen jetzt nicht so hoch wie sonst. Aber im Netto haben wir viele neue Kunden gewonnen. Wir hatten im letzten Quartal, im Quartal, das vom Oktober bis Dezember ging, erstmalig über 100.000 Neukunden gewonnen. Und das sind sicherlich Kunden, die, ich sag's immer, die wären in den nächsten 5 Jahren eh zu uns gekommen, aber jetzt sind sie schneller gekommen und haben das erste Mal online ausprobiert. Und unser Net Promoter Score ist weiterhin deutlich über 80. Das heißt, wir müssten schon in der Lage sein, viele dieser Neukunden dauerhaft an uns zu binden. Und daher ist das schon ein Katalysator für Luxus online.
Und ich meine, im Luxussegment hat man auch keinerlei nachlassendes Interesse gemerkt. Ich meine, Leute, die bei euch, die auf dem Niveau sind, dass sie bei euch kaufen können, die haben auch von Corona jetzt keine großen Einbußen, hat man das Gefühl, ne?
Also wirtschaftlich nein. Natürlich, wie gesagt, es gibt weniger Veranstaltungen. Mhm. Also man kauft sich keine hochhackigen Schuhe, um sie zu Hause zu tragen. Aber wir haben natürlich trotzdem Kunden, die sehr viel Geld dann ausgeben für Kaschmir-Sweaters oder für Loungewear. Also wir sind da schon, wir bedienen da schon eine privilegierte Kundschaft, absolut. Mhm.
Glaubst du, dass wirklich in China so viel Wachstumspotenziale da sind? Weil es ist ja sehr schwer einzuschätzen. Ich höre von allen großen Marken, auch Luxusmarken, von Automobil bis ja in alle Bereiche hinein, dass alle die ganz großen Hoffnungen im Luxusbereich auf China ruhen. Das ist zu Recht so.
Das ist absolut zu Recht so, wobei, also das muss man wieder ein bisschen auseinanderfieseln. Als Onliner bedienst du ja nur Kunden, die, also wie sagen wir, das ist rein Domestic Demand. Und die eine Vielzahl des Konsums von Chinesen oder generell von Asiaten hat ja nicht in Asien stattgefunden in den letzten Jahren, sondern in Europa. Die Chinesen sind sozusagen, früher waren die Deutschen die Reiseweltmeister, inzwischen sind die Chinesen die Reiseweltmeister, die kommen nach Europa, schauen sich die Sehenswürdigkeiten an, aber gehen auch einkaufen, gehen auch shoppen, gehen auf die Maximilianstraße, Avenue Montaigne oder Bond und haben dort Luxus gekauft. Aber wenn du als Tourist nach Frankreich fährst, sitzt du nicht im Hotel und gehst auf Mytheresa. Das ist, bist auf der Straße, gehst in Boutiquen. Und was jetzt stattfindet, ist natürlich, dass immer mehr des Konsums in Land selber stattfindet. Momentan natürlich durch die Reiserestriktion, aber auch dadurch, dass China sehr stark darauf setzt, dass der Konsum zu Hause stattfindet und sehr stark unterstützt den Onlinehandel. Und der Kunde, der bei sich zu Hause einkauft, der eben abends vom Laptop sitzt oder am Nachmittag im Taxi auf sein Smartphone guckt, das ist unser Kunde. Und in dem Maße, wie eben weniger Konsum auf Reisen stattfindet, sondern Domestic, wächst auch der Onlinehandel. Und deswegen ist dieses Thema Increasing Share of Online schon ein großer Trend, weil der chinesische Luxuskonsum, der war noch gar nicht so digital. Weil der große chinesische Luxuskonsum war Reisekonsum, war Sommerreise nach Europa und dann gerne Luxusmode gekauft. Und deswegen ist es für den Online-Bereich, das ist jetzt vielleicht eine etwas andere Geschichte als jetzt für, keine Ahnung, Autos, aber für uns ist es ganz klar so, dass, und wir glauben auch, dass der Trend, natürlich werden dann hoffentlich bald wieder mehr Touristen nach Europa kommen, aber es wird nicht mehr so stark sein wie früher. Es wird mehr Konsum in China selber stattfinden.
Okay, also was ja für euch dann umso besser ist, weil ihr dann da seid. Ne? Ich meine, euer Shop ist ja weltweit verfügbar.
Ja.
Okay. Ja. Okay. Irgendwelche größeren riesigen Sorgen, die du so hast, die euch auf eurem stetigen Weg nach oben aufhalten können?
Ich bin ja vom Grundsatz her paranoid und deswegen beschäftigen mich viele Sorgen und Risiken. Aber wie gesagt, nicht vom Markt, nicht vom Wettbewerb, sondern von uns selbst. Also wir haben in den letzten 12 Monaten natürlich sehr hart gearbeitet und wie immer, du musst hart arbeiten und dann auch Glück haben. Wir haben unser Warehouse jeden Tag offen gehalten. Wir haben glücklicherweise keine Hotspots gehabt in unserem Warehouse. Also unser Warehouse muss funktionieren. Und natürlich beschäftigt dich das. Wie können wir das aufrechterhalten? Wie können wir intern Tests organisieren? Wie können wir unsere Mitarbeiter schützen vor Ansteckungsrisiken? Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen. Natürlich beschäftigen uns die ganze Mannschaften beschäftigen sich hier mit Data Security und wir sind genauso das Ziel wie andere große Shops von ständigen Versuchen von Attacks und Breaches und natürlich wir kaufen Ware für Hunderte von Millionen, da beschäftigt uns schon, haben wir dieses Jahr auch wieder gut eingekauft. Also
gibt es denn Marken, von denen ihr abhängig seid? Gibt's Marken? Also wenn du sagst, Mensch, jetzt der Anruf kommt von Prada, wir machen es nicht mehr, wäre das ein Problem?
Also jede Marke für uns ist wichtig und egal, welche Marke anruft und sagt, sie wollen mit uns nicht mehr zusammenarbeiten, das ist ein Problem, ist kein existenzielles Problem, aber ist ein Problem. Und deswegen arbeiten wir ja so hart, dass das nicht passiert. Und seit ich da bin, gab es noch keinen Anruf.
Du hast ja schon auch einiges.
Aber ich bin paranoid. Also ich sag, da muss man hart arbeiten, dass das nicht kommt.
Und du hast jetzt auch schon einiges an sagen wir mal, Krisen überstanden. Ich meine, im Vorfeld eures IPOs gab es ja sozusagen auch keine einfache Situation, glaube ich, für dich, denn euer Hauptshareholder vor dem IPO, Neiman Marcus, die Handelsfirma, ist ja in die Insolvenz gegangen.
Ja.
Und dann war ja auch nicht klar, glaube ich, wem gehören eigentlich die Anteile an euch? Und solche Situation gab es da, ne?
Ja, also wir sind 2014 von Neiman Marcus gekauft worden, die wiederum selber im Eigentum von Finanzinvestoren waren. Wir sind dann 2017 in eine Schwestergesellschaft von Neiman Marcus umformiert worden. Neiman Marcus als großer Warenhauskonzern hat finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Im letzten Sommer, Corona hat natürlich da auch seinen Beitrag geleistet, ist unsere Schwester in Insolvenz gegangen und da gab es dann juristische Versuche zu argumentieren, dass wir ja gar keine Schwester seien, sondern eigentlich doch eine Tochter. Also da gab es schon sehr viel Wirrwarr, was sozusagen uns wir waren zwar immer im Fokus, aber eigentlich waren wir gar nicht beteiligt. Also wir saßen genauso wie alle anderen auf dem Zuschauer sitzen. Aber natürlich ging es indirekt schon um uns und das war schon eine schwierige Zeit. Das Gute war halt, dass dann das Ende des Chapter 11, und das ist ja im amerikanischen, der amerikanischen Insolvenzlogik ist das ja eher eine Insolvenz in Eigenverwaltung, das typische Konstrukt. Also der Laden war die ganze Zeit weiterhin im Management. Und man hat sich da mit den Kreditgebern geeinigt, mit den Neiman Marcus Kreditgebern, aber Teil der Einigung war dann eben auch, dass auf alle juristischen Mittel verzichtet wurde. Und damit war ab Mitte September ist klar, es gibt keine Einwände, dass wir im Eigentum unserer Investoren stehen, und damit war auch der Weg frei, den IPO zu verfolgen. Und deswegen haben wir dann seit Mitte September letzten Jahres in hoher Geschwindigkeit unseren IPO vorbereitet.
Am Anfang des Jahres hinbekommen jetzt und ich glaube sogar noch mittlerweile ein höheres Market Cap als ursprünglich erhofft, ne?
Ja, also der IPO verlief so erfolgreich, dass wir während des IPO-Prozesses, wir sind angetreten mit einem Price Range von 15 bis 17 Dollar und der wurde dann während der Investoren-Roadshows auf 24 bis 26 Dollar angehoben.
Weil du einfach so überzeugend allen erklären konntest, was ihr vorhabt.
Ja, ich hoffe, das hat nicht geschadet, aber am Ende, es ist halt wirklich so viel Situationen gibt es natürlich nicht, in einem Markt zu sein, der sich verdreifacht, ein E-Commerce-Unternehmen zu sein, was wächst und profitabel ist. Das sind schon so ein paar Besonderheiten, die viele Investoren auf jeden Fall dazu angeregt haben, Anteile kaufen zu wollen.
Und das sind aber jetzt die klassische, sozusagen institutionelle Investoren, wahrscheinlich größere Rentenfonds, sowas in der Art?
Also wir sind ja in New York gelistet, wirklich mit dem Ziel, auch global Investoren zu anzuziehen. Und das ist uns auch gelungen. Natürlich, da sind die großen amerikanischen Investmentfonds, aber wir haben auch Staatsfonds. Wir haben Investoren aus Asien, aus Europa, aus den USA. Das war ein wesentliches Ziel, weil wir als globales Unternehmen auch eine globale Investorenschaft haben wollen.
Okay. Also, wir werden es verfolgen. Mal gucken. Ich glaube, ob ich jetzt bei euch, wahrscheinlich werde ich eher Investor als Käufer. Das ist, glaube ich, für mich persönlich noch naheliegender. Das kann ich mir auch eher leisten.
Philipp,
die Aktie ist ja günstiger als die Klamotten.
Mut zur Mode und Mut zur Farbe.
Ja, okay. Also, ich probiere mal beides aus. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Und alles Gute, bei der weiteren Reise. Wir werden das auf jeden Fall beobachten.
Vielen Dank für die Zeit.
Alles klar.
Hat mir Spaß gemacht.
Ciao. Ein eigenes Angebot haben wir noch. Und zwar wird das Thema Bitcoin doch immer größer. Mittlerweile investieren verschiedenste Firmen, zum Teil richtig große Summen, in Bitcoin. Tesla hat angefangen, Square macht das auch. Und ich höre jetzt im Umfeld von mir, ich weiß aber auch von anderen größeren mittelständischen Firmen, dass überlegt wird, zum Teil das Firmenvermögen etwas zu diversifizieren, die liquiden Mittel zum Teil in Bitcoin anzulegen. Nicht alle, aber ein Teil davon. Und dann stellen sich halt ganz viele Fragen. Wo kriegt man eigentlich Bitcoins her? Wie werden die bilanziert? Welche Risiken bestehen dabei? Worauf muss man achten? Und genau darauf wollen wir eingehen. Wir haben dafür ein Angebot. Und zwar gemeinsam mit unserer Schwestermarke Finance Forward gibt es am 26. März digital von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr einen Deep Dive, ein Seminarformat sozusagen, das sich genau mit dem Thema beschäftigt. Verschiedenste Experten aus dem Steuerbereich, aus dem Bitcoin-Bereich natürlich werden dabei sein. Das Ganze kostet 129 Euro, aber ich glaube, da lernt man echt was. Danach kann man mit Bitcoin auch auf Unternehmensebene umgehen. Deswegen merken, 26. März, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Anmeldung unter financefwd, wie financeforward.com, und da gibt es den Reiter Deep Dives, da gibt's das.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.